Ja, also die SMD ist sozusagen eine freie Organisation, die nicht an eine spezielle Kirche gebunden ist und die sich darauf spezialisiert hat, an der Uni zu sein. Also für Studenten was zu machen, mit Studenten was zu machen. Ich bin ja hier zum Beispiel Doppelagent, also ich bin ja eigentlich Pfarrer in der normalen Landeskirche halt in Münster in Westfalen und da haben wir auch Studis, aber die SMD ist sozusagen darauf spezialisiert. Oder lebt eben für Studis. Studis haben einen anderen Takt. Also zum Beispiel, es gibt Semesterferien und Semester, das macht ziemlich einen Unterschied. Das haben normale, also nicht mehr Studis, so nicht. Und deswegen ist sie darauf spezialisiert. Und die KHG ist halt das Ganze in katholisch. Die ESG ist ziemlich unterschiedlich. Ich möchte jetzt nicht drüber zu sagen, weil ich jetzt keinen aus der ESG in Nürnberg kenne. Die ist sozusagen der offizielle Studentenflügel der Landeskirche. Die SMD ist ein freies Werk, was nicht an eine Kirche gebunden sind, sondern wo sich verschiedene Leute zusammengetan haben, die verschiedenen Kirchen angehören und die gemeinsam haben, dass sie sagen, das ist uns so wichtig, dass wir möchten, dass es möglichst viele wissen und deswegen auch bewusst solche Veranstaltungen machen, wie hier und möglichst viele einladen wollen, damit zu machen. Ja, es sind auch viele Freikircher in der SMD, genau. Aber die Organisation an sich ist von den Kirchen sozusagen unabhängig. Es ist eine eigene Organisation, die mit vielen Kirchen Kontakt hat, aber nicht direkt zu einer gehört. Ja.
Frage wiederholen, bitte.
Ja, also die Frage ist, ich versuche das zusammenzufassen, weil es ja, glaube ich, nicht alle ohne Mikrofon hören, ob es nicht heute viel schwerer ist, weil wir sehr viel mehr Ablenkung haben, gerade für junge Leute, Glauben zu leben oder zu suchen, nach Sinn zu suchen, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, so viele Ablenkungen gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich schwerer ist, denn ich glaube, jede Epoche hatte ihre eigene Herausforderung. Im letzten Jahrhundert gab es, ja, nicht zuletzt die Nazi-Zeit zum Beispiel, meine ich nur einige Jahre, wo man sehr viel innere Stärke brauchte, um da am Glauben festzuhalten. Dann gab es den Kommunismus im Osten über viele Jahrzehnte, wo man sehr viel innere Stärke brauchte. Im Mittelalter gab es das Problem, dass die Trennung von kirchlicher Macht und Evangelium und Jesus ganz, ganz schwierig war. Das hing so dicht zusammen, klebte so dicht zusammen, dass man da ganz schwer irgendwie klarkam. In der alten Kirche, als sie anfingen, die ersten Christen, war das so schwierig. Das war so ein kleines Häuflein. Und drumherum lauter andere Leute, die was völlig anderes glaubten. Manche waren freundlich, manche waren gleichgültig, manche waren aggressiv. Also ich glaube eigentlich, dass jede Epoche ihre Herausforderung hat. Ich glaube aber auch, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss. Wahrscheinlich auch jede Epoche für sich. Aber ich glaube auch, wenn man sich nur treiben lässt, kommt man wahrscheinlich zu nicht viel. Und deswegen würde ich das auch stark machen, dass ihr euch selber fragt, intensiv fragt, ehrlich fragt, uns mit Fragen löchert, aber auch prüft, wann Entscheidungen dran sind, wann es dran sein kann, zu sein. Es gibt Fragen, die sind ehrlich und notwendig und es gibt Fragen, die sind nur noch vorgeschoben. Und dann kann es sein, dass man sagt, ich springe jetzt und fange jetzt mit Gott an, auch wenn die Fragen irgendwie nicht alle komplett geklärt sind. Das könnt ihr aber noch selber wissen. Also es kann schon sein, dass Entscheidungen nötig sind, aber ob es heute wirklich schwerer ist als früher, bin ich mir nicht so sicher, denn wie gesagt, jede Epoche hatte ihre eigenen Herausforderungen. Ja, also das ist, wie man das jetzt vom Wort her verwendet, ist, glaube ich, zweitrangig. In der Bibel heißt es manchmal, verwendet Jesus das Wort aber, das ist die aramäische Entsprechung zu Papa ungefähr. Geht übrigens in fast allen Sprachen, habe ich mal irgendwann gelesen. 80% aller Sprachen haben irgend so ein Brabbellaut. Tata ist es bei den in Bosnisch und Tschechisch und so. Afrikanisch, ganz viele haben so irgend so ein A und ein, zwei Laute dazu. Möglicherweise, weil das so ein Urlaut ist, den Kinder schon gar mal recht hat, die am Anfang sprechen können. Also, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass Jesus sagt, so dürfen wir Gott nennen, so sollen wir Gott nennen. In der Anrede steckt ja ganz, ganz viel. Ob ich sage, oh, allmächtiger, ewiger, herrlicher, irgendwas. Ob ich sage, Herr Professor, ob ich sage, Herr Direktor. Oder ob ich sage, Papa. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Und Jesus sagt ausdrücklich, es gibt viele mögliche Namen, mit denen man Gott anreden kann. Aber eigentlich der, den er uns empfiehlt, ist Papa. Und wie sich dann mit dem Vater, dem menschlichen Auseinanderhalten, ist, glaube ich, zweitrangig. Klar ist, dass der menschliche Vater natürlich ein paar Nummern kleiner ist. Dass der sie lieben kann, aber auch nur begrenzt begleiten kann. Und dass er sozusagen eine eingeschränkte Aufgabe und eine eingeschränkte Verantwortung hat. Und der himmlische Papa natürlich weiter darüber hinausgeht. Ja?
Ja, aber am Anfang sage ich, man kann jetzt, es lässt sich praktisch nicht umsetzen, dass man sozusagen sagt, also jeder kann glauben, was er will, solange man sich so in Ruhe lässt. Aber wie sollte man sonst miteinander leben?
Ja, also sagen wir, auf der politischen Ebene lässt sich das natürlich umsetzen. Muss es auch. Also auf der politischen Ebene heißt es Freiheit für alle. Ganz klar. Jeder, solange er nicht jetzt morden will oder so, kann jeder seinen Glauben leben, wie er das will. So, und wie gehe ich jetzt auch mit den Menschen konkret um? Ich glaube, es ist einfach ein, es stimmt einfach nicht zu sagen, ich muss mich mit Menschen einig sein in allem, um mit ihnen Frieden halten zu können. Das stimmt ja nirgendwo. Stimmt auch in der Familie nicht. Stimmt in einem Freundeskreis nicht. Der Punkt ist, Toleranz im klassischen Sinne, das Wort heißt eigentlich tolerare, es kommt von ertragen. Das heißt, wenn ich mich mit Menschen nicht einig bin, spreche mit denen, gucke, ob wir übereinkommen und wenn nicht, ertrage ich eben, dass wir anderer Meinung sind. Und so halte ich es auch mit anderen Religionen. Ab und zu spreche ich auch, vielleicht sind auch welche hier aus anderen Religionen, herzlich willkommen. Wir sprechen, ich versuche zu erzählen, warum mich Jesus so begeistert, was ich daran so plausibel finde. Dann bleibt es aber dabei, ich habe ja keinerlei Machtmittel, will ich auch gar nicht haben. Dann kann jemand sagen, ist was dran, ich suche weiter, ich ändere meine Meinung. Kann aber auch sagen, gesagt, nö, ich bleibe bei meiner Überzeugung. Dann können wir immer noch im Frieden vielleicht uns für die Stadt einsetzen, irgendwas Gutes zusammen für die Stadt tun. Oder gut, realistisch, ich fahre morgen wieder nach Hause, aber wir können für den Frieden der Welt uns einsetzen, wir können gute Nachbarn sein, wir können Freunde sein. Und trotzdem wird dann das eben bleiben, dass wir uns da nicht übereinstimmen. Ich glaube, wer meint, man muss einig werden, um Frieden zu halten, der wird das Gegenteil erreichen. Denn da muss sich ja unheimlichen Druck ausüben. Um uns auch je ein, wir werden uns nicht einig. Wenn ich wirklich Angst hätte, ich will mich mit einem Muslim nicht einig, dann ist der Weltfriede in Gefahr. Da muss ich ja irgendwie tricksen, manipulieren. Da müssen wir uns irgendwie lau in der Mitte treffen oder irgendwas schummeln. Ich glaube, das führt überhaupt nicht zu Frieden. Zu Frieden führt zu sagen, ich lebe damit, dass du es anders siehst. Das ist das Modell, was Jesus in ziemlich extrem ja auch am Kreuz gelebt hat. Dass er am Ende eben nicht die Keule rausgeholt hat und die nicht an ihn glaubten irgendwie zurechtgestutzt hat, sondern dass er es hingenommen hat, dass er abgelehnt hat.
Ich wollte damit sagen, damit zeigen wir den anderen Grenzen auf. Also ich sehe es irgendwie nach so. Ich bin auch mit dem Arzt, das kann ich mir sagen, ja sagen, warum ich überhaupt glaube, aber ja. Ich muss den anderen auch so lassen, wie er ist. Aber haben Sie nicht gesagt, dass man dann dem anderen die Grenzen aufzeigt, dass man sagt, okay, du kannst es glauben, aber du kannst es, darfst es nicht mir aufdrängen?
Das darf er ja. Also er darf mir ja auch. Ich habe ja nichts dagegen, wenn andere ähnliche Veranstaltungen machen. Nur ist, also ich wollte vorhin sagen, was ich glaube, wir kommen nicht darum herum, egal wie rum wir es aufziehen, wir kommen nicht darum herum, dass ich in Wahrheit denke, ich weiß es besser als der andere. Es klingt nicht sympathisch, aber ich behaupte, niemand kommt darum herum. Auch der Relativist. Das weiß er nicht mehr. Der sagt, keiner darf dem anderen vorschreiben. Der glaubt natürlich auch, dass er es besser weiß als die anderen. Die anderen sind die Dummerchen, die denken, ihre Religion ist für alle wahr. Er ist der Schlauere, der weiß, das stimmt nicht. Da kommt er nicht raus. In jedem denkbaren Konstellation, wenn wir ehrlich sind, denken wir, wir wissen es besser. Auch ein Agnostiker, der sagt, eigentlich kann man über Gott gar nichts wissen. Aber das, dass man gar nichts wissen kann, das weiß ich besser als die, die sagen, man kann was wissen. Also da kommt man einfach nicht raus. In jeder denkbaren Konstellation meint man. Und deswegen sage ich ehrlich, ich glaube auch, dass ich es besser weiß. Nicht, weil ich schlauer bin, sondern weil ich glaube, dass sich Gott genau da gezeigt hat, dass er sich in Jesus wirklich gezeigt hat. Und deswegen, ich weiß, es klingt unsympathisch, glaube ich auch, dass die anderen irren. Aber das heißt, ich versuche sie zu überzeugen und wenn nicht, toleriere ich, dass es nicht geklappt hat. Deswegen habe ich trotzdem nicht nur, also ich habe sogar den Auftrag, im Christlichen ausdrücklich sie zu lieben. Selbst wenn sie meine Feinde wären, soll ich sie lieben. Also das ist der Weg zum Frieden, damit eben leben. Sie sehen es anders, dann können wir trotzdem schauen, was kriegen wir gut hin für die Stadt, für das Land, für andere Menschen. Aber es ändert nichts daran, dass ich eigentlich denke, dass es wesentliche Dinge gibt, die ich besser weiß. Oder die sich mir erschlossen haben und die wahr sind und die sich ihnen noch nicht erschlossen haben. Ja, ist nicht sympathisch, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sieht jeder auf die eine oder andere Art seine Position so. Ich rechne mich auch bestimmt nicht für meine Jesusfreude. Das ist einfach so. Ne? Ja, aber. Sie müssen ja auch nicht dazu sagen, dass es nicht so sympathisch ist oder nicht. Ich sage es trotzdem dazu, um die Karten auf den Tisch zu legen. Aber das ist jedem natürlich selber überlassen. Also, was ich hier gesagt habe, ist ja schon ziemlich steil. Also, hier hört euch das friedlich an. Ist ja alles andere als selbstverständlich. Es gäbe Foren, wo man zerrissen wird, wenn man sowas sagt. Also, bitte auch gerne kritische Fragen.
Angenommen, das Zusammenleben funktioniert jetzt nicht und andere Religionen, wie weit wird das Ganze gehen, um mich zu verteidigen oder meinen Glauben oder meinen Umfeld?
Finde ich sehr schwer zu beantworten. Und zwar, ich hatte mal eine theoretisch schlüssige Antwort. Die geht so: Das ist sozusagen die lutherische Theologie, trennt dann, ich habe mich nicht selber zu verteidigen. Es ist nicht meine Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen, aber das ist sozusagen die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass keiner den anderen umbringt. Also hätte ich in dem Fall nicht zu sagen, ich ergreife eine Waffe, sondern ich rufe die Polizei an, wenn mich jemand angreift oder sowas. Das habe ich dann mal einem Christen aus Nigeria erzählt und der sagte, ja, leuchtet mir theoretisch sehr ein, solange es eine Polizei gibt, die dann auch kommt, wenn ich von anderen angegriffen werde. Er erzählte mir von Christen in Nigeria, die gerade dabei sind, sich zu bewaffnen, weil eben Teile der Polizei auch nicht ihre Aufgabe wahrnahmen, sondern die hat ihn sich selbst überlassen hat. Und da fällt es mir ganz, ganz schwer, denen jetzt irgendwelche Vorschriften zu machen, wo ich eben sicherstehe und keine Angst haben muss, sogar noch die Absicherung eines Beamten nach kirchlichem Recht habe. Da ist den Nigerianern Vorschriften zu machen, finde ich sehr schwierig. Grundsätzlich gibt es aber auch in der Bibel diese Spannung von: Wer dich schlägt, dem halt die andere Wange hin. Das Modell, was Jesus auch gelebt hat. Die Spannung, die sich auch in der Logik ergibt, dass mein Leben hier auf der Erde nicht das Kostbarste ist, was ich habe. Auch nicht das Letzte ist, was ich habe. Wenn es mir genommen wird, wird es mir genommen. Keiner kann mich aus Gottes Hand reißen. Andererseits heißt es aber auch in der Bibel, Römerbrief Kapitel 13, der Staat hat die Aufgabe, von Gott sogar bekommen, ein Schwert zu tragen, um das Böse in gewissem Maß einzudämmen. Und das ist diese Spannung, in der man sich da bewegt.
Eine etwas extremere Frage. Würden Sie also folglich für Ihren Glauben sterben oder ihn nur leugnen im Zweifelsfall?
Also, wenn ich jetzt hier stehe, würde ich sagen, ich wäre bereit dafür zu sterben. Ich muss da hinzufügen, wenn es wirklich zu dieser Situation käme, dann sage ich, ich hoffe, ich hätte dann auch den Mut, das durchzuziehen. Also, das soll jetzt keine breitbeinige Behauptung sagen, ich bin so stark. Das kennen wir auch schon in der Bibel, hat das Petrus mal zu Jesus gesagt, als irgendwie schwierig wurde. Die anderen sind alle Luschen, die werden dich verlassen, aber ich werde bei dir bleiben, egal was kommt. So ehrlich sage ich es jetzt hier auch. Dann ist ja nicht, dass die anderen Luschen sind, aber ich sage auch, ja, wenn ich jetzt am grünen Tisch hier das sagen muss, ja, ich wäre dazu bereit. Ob ich in dem Moment die Stärke hätte, das hoffe ich. Aber das will ich nicht behaupten.
Ich habe vorhin gesagt, die ganze Sache der Vergebung, der Gott und so weiter, ist ja alles gut, aber
Welcher Mensch kann dir denn sagen, ich habe mir vergeben? Ich fühle das ja auch nur ein Mensch. Wo es erlebt, ist, ich habe mir vergeben. Kann ich nicht selber herausfinden,
oder? Es sei denn, Gott hätte gesagt, das ist euer Job, das zu machen. Ich bevollmächtige euch, das zu tun. Es kann man natürlich darüber streiten, ob Gott sowas tut oder ob er es tun kann. Aber wenn Gott wirklich groß ist, ist es jedenfalls im Rahmen des Möglichen oder des Vorstellbaren. Und die christliche Überzeugung ist genau das, dass Gott, weil es ist ja am Ende, wenn es sozusagen, also sein Interesse ist, dass wir wirklich die Antwort finden. Sein Interesse ist nicht, dass wir ungewiss da herumraten. Und deswegen heißt es dann in der Bibel, dass Jesus seinen Jüngern diese Vollmacht gegeben hat, wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Und dann auch das Geheimnisvolle, wem ihr sie belastet, dem sind sie belassen. Und diese Vollmacht hat sozusagen seine Gemeinde. Also der christliche Glaube, der ist steil, ist, dass Gott nicht nur irgendwie im Allgemeinen damals, im Allgemeinen sowieso nicht, dass er nicht nur in Jesus damals war, sondern er sagt, in der Gemeinde der Christen oder auch in der SMB, da ist Jesus tatsächlich anwesend und seine Leute haben die Vollmacht, das anderen zuzusprechen. Auch diese Vollmacht ergibt sich nicht, weil wir so toll sind, ergibt sich auch nicht aus dem Studium oder aus moralischer Qualität, sondern weil Gott sagt, wenn die Menschen Gewissheit haben sollen, brauchen sie einen, der es ihnen zuspricht. Und deswegen gebe ich euch diese Vollmacht.
Ich möchte Sie jetzt leider wirklich darauf anlegen, inwiefern würden Sie jetzt Ihren Glauben leugnen für so eine außenstehende Person wie mich, die Ihnen nur eine Frage bis jetzt gestellt hat? Und quasi, wenn jetzt über mein Leben entschieden werden würde und es von Ihrer Position abhängen würde, ob Sie glauben oder nicht, würden Sie leugnen?
Moment, jetzt habe ich die Frage nicht richtig verstanden.
Ja, ich habe es zu verschachtelt erzählt. Also angenommen, ich wäre jetzt bedroht und es hing an Ihnen oder würde an Ihnen liegen, wenn Sie jetzt sagen, ja, Sie glauben oder Sie glauben nicht, ob ich sterbe oder ich nicht.
Ah, okay.
Nur eine unbekannte Person, die mir jetzt eine Frage gestellt hat. Wie weit geht da Ihre Nächstenliebe?
Manchmal bin ich froh, dass diese abstrakten Dinge doch in der Regel nicht realisiert werden. Aber mache ich mit der Ameise, mache ich solche Geschichten ja auch. Also das Dilemma ist dann nicht die Frage der Nächstenliebe, sondern die Frage ist, es gibt Situationen, wo man sozusagen nicht sauber rauskommt. Also wo man keine Lösung finden kann, die vollständig sauber ist. Und in dem Falle wären beide Lösungen unsauber. Meinen Glauben zu verleugnen ist unsauber und Ihren Tod zu verantworten ist auch unsauber. Da muss ich mich zwischen zwei unsauberen Lösungen entscheiden. Deswegen gibt es ja auch oft bei Geheimdiensten und so Erpressen, die wirklich tapfere Leute nicht mit sich selbst, nicht wir bringen dich um, da wissen wir, da bist du zu stark, das beeindruckt dich nicht, aber wir bringen dein Kind um oder den anderen oder deinen Freund oder so. Das ist ja der Trick, mit dem man dann sozusagen starke Menschen aushebelt. Das ist eine ganz blöde Abwägungsfrage. Es wäre... Dann würde ich, also wenn ich mich entscheiden würde, sie zu retten, dann würde ich nicht sagen, dass ich wirklich meinen Glauben verleugne. Sondern dann weiß auch Gott, das ist jetzt ein Zugeständnis um meines Glaubens willen. Weil mein Glaube nämlich der ist, dass Gott sie genauso liebt wie mich und alle anderen. Und um den durchzuhalten, würde ich wahrscheinlich versuchen, sie zu retten. Aber wie gesagt, das ist ja sehr abstrakt und ist auch nochmal ein Unterschied, ob das in einem Verhörzimmer stattfindet oder ob ich vor 1 Million Menschen sprechen muss oder ob ich eine Chance habe, das hinterher zu korrigieren. So, also das ist jetzt alles. Also der Glaube schließt ein. Der Glaube ist nicht einfach die Frage, was habe ich für ein Lehrsystem? Sondern der Glaube schließt ein, dass ich mein Leben dafür einsetzen möchte, für Gottes Liebe und für Nächstenliebe. Auch für Sie, auch wenn ich Sie noch nicht kenne. Ja. Ups.
Warum ist Gott Vater?
Also, es ist in der Bibel so, es wird auch die Muttermetapher verwendet. Seltener und etwas indirekter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, heißt es mal bei Jesaja. Insofern ist Gott der Vater in dem Sinne keine Geschlechterbestimmung. Der allmächtige Gott hat kein Geschlecht in dem Sinne. Aber es ist natürlich so, wir Menschen müssen, wenn wir irgendwie mit ihm umgehen wollen, Worte haben, die uns etwas sagen. Wenn wir sagen würden, Gott ist Ratzepatuk, also es muss ein Lehrwort ohne Bedeutung, nützt uns das nicht. Damit verbinden wir nichts, da kann man nicht sagen, ist das gut, ist das schlecht, was soll das sein? Deswegen spricht er zu uns in Worten unserer Sprache. Die haben was Bildhaftes, Und Bilder haben immer auch Grenzen, aber und trotzdem treffen sie eben auch zu. Deswegen, wenn einer Mutter sagen möchte, soll er meinetwegen Mutter sagen, da habe ich nichts dagegen. Wie gesagt, die Bibel selber verwendet es auch mal, wenn auch etwas seltener, aber es ist auf jeden Fall auch möglich. Nur bei Jesus, der war nun mal Mann. Also da muss man sich, wenn Gott, als Gott Mensch wurde, musste er sich entscheiden. Es war mit Jesus Mann geworden, aber auch da ist das Geschlecht nicht das Entscheidende. Es gehört halt zum Menschsein dazu, insofern ist es Teil davon, aber das ist kein... ja, so das scheint. Also die Bedeutung des Vaterbegriffs ist natürlich kulturell, ändert die sich natürlich. Genau, in der Kultur war der Vater sozusagen der Versorger, der Beschützer. Aber ob ich jetzt, also das ist doch vielleicht ein bisschen... Also die Frage ist, ob es nicht daran lag, dass damals in der Kultur der Vater der Ernährer oder sowas war und es deswegen besser trifft als das Mutterbild zu der Zeit. Mag sein, aber was die Menschen damals mit dem Wort Mutter verbunden haben, so genau weiß ich es auch nicht. Und da mag auch viel Kostbares und Wertvolles drin sein. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, nicht ganz das Gleiche. Also die Worte haben einen Unterschied. Die haben einen Konnotationenunterschied in verschiedenen Kulturen sowieso. Aber auch in unserer Kultur ist es nicht das Gleiche. Ich glaube, auch Kinder unterscheiden da ein bisschen. Von daher mag es einen Grund haben, dass Vater etwas mehr verwendet wird, aber auf das Wort kommt es letztlich nicht an. Es kommt darauf an zu wissen, dass er, / sie meinetwegen, uns wirklich, wirklich lieb, wirklich väterlich und auch mütterlich liebt.
Du hast es vorhin so spannend gesagt, und wenn wir es annehmen möchten, können wir nachher zu dir kommen und du sprichst ein Gebet mit uns. Willst du uns verraten, was ein Bild ist? Oder gibt es einen? Oder?
Also ich kann es gerne machen. Es gibt da keine Vorschriften, kein Formular, wie man so etwas exakt machen muss. Ich habe sozusagen ein Gebet im Köfferchen, also da unten in der Tasche. Wenn ihr wollt, kann ich euch das gerne hier vorlesen. Das dauert nicht lang. Und dann könnt ihr wissen, ob das für euch passt oder nicht, wenn die Zeit noch ist. Okay, ich lese es euch einfach vor. Ich halte nur nichts von so anonymen Gruppengebeten. Also, ich lese es jetzt vor, sozusagen zur Kenntnisnahme. Ich glaube, es ist eine Riesenhilfe, wenn man sowas wirklich macht, dass man es mit einem Menschen zusammen zu zweit macht. Ihr könnt aber auch gerne, ich habe den Text ein paar Mal kopiert, ihr könnt den auch gerne einfach mitnehmen. Und dann nochmal eine Nacht drüber schlafen und vielleicht morgen mit einem anderen beten oder übermorgen. Also ich lese es mal eben vor. Mein Vorschlag wäre so: Jesus Christus, ich danke dir, dass in dir Gott selbst zu mir gekommen ist. Danke, dass du mich liebst und mich rufst, dir zu folgen. Ich bekenne, dass ich bisher oft ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir, wo ich schuldig geworden bin. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alles auf dich genommen hast, was mich von Gott trennte. Danke, dass du mir vergibst und mich bedingungslos annimmst. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. In deiner Kraft will ich von jetzt an mit dir leben. Erfülle mich mit deinem Geist, stärke meinen Glauben und zeige mir deinen Platz in der Gemeinschaft der Christen. Zu dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Amen. Das wäre also das Gebet. Und wenn jemand kommt, mache ich es normalerweise so, dass wir noch ein bisschen sprechen, was so die Situation ist. Und dann könnten wir das zusammen beten. Das ist so ein Schritt, mit dem man da reinkommt, mit dem man sagt, dann gehöre ich zu Jesus, gehöre ich zu seinen Leuten, gilt das alles für mich wirklich gewiss, wo wir hier heute und in den letzten Tagen gesprochen haben.
Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, über das Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.